Lieber Martin, lieber Detlef, euch nochmal ein herzliches Willkommen hier. Und ich darf euch einfach kurz bitten, dass ihr mit nach vorne kommt. Martin, du warst selber Missionar, 14 Jahre in Bangladesch für die Liebenzeller Mission. Du warst zuständig für Jugend- und Gemeindeaufbau und jetzt bist du seit 2003 als Missionsdirektor bei der Liebenzeller Mission. Was macht denn ein Missionsdirektor?
Mädchen für alles. Missionsdirektor heißt bei uns, dass wir zu Hause in der Zentrale, dort im Schwarzwald, in Bad Liebenzell, uns verstehen als ein Team, das denen, die draußen arbeiten, bei uns sind es 240 Leute in ungefähr 24 Ländern dieser Erde, dass wir denen den Rücken frei halten, dass wir denen abnehmen, was geht, dass wir für die mitdenken, dass wir die ermutigen, mit Rat und Tat zur Seite stehen, dass wir Ideen gemeinsam entwickeln, ja, und dass man manchmal auch für die Probleme dann gerade steht, wo irgendeiner hinstellen muss.
Unser Thema heute Morgen ist ein ganz spezielles. Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
Ja, also als wir nach 14 Jahren zurückkamen, hier nach Deutschland, da fiel mir auf, was auch der Jens vorher gesagt hat, dass in unseren Gemeinden viele Frauen sind, aber relativ wenig Männer. Und dass mir auffiel, dass in den Leitungskreisen fähige Frauen sind, aber relativ wenig Männer. Jetzt gehe ich vielleicht immer in die falschen Gemeinden, verzeiht mir. Aber ich dachte, meine Güte, was ist los? Was ist los mit den Männern? Die unheimlich gut sind, die auf Schwäbisch gesagt Käpsele, die sind im Beruf so gefragt, die haben abends keine Zeit mehr für was anderes. Und ich möchte Mut machen, dass wir als Männer unsere Verantwortung bewusst werden. Und ich setze mich auch dafür ein, dass wir in unseren Gemeinden die Gemeindearbeit, das Profil der Gemeinde ein bisschen mehr maskulin gestalten. Nicht nur mit Ausdruckstanz und Pantomime, sondern auch was Kerniges mehr. Ja, ich glaube, da liegt was dran und von daher finde ich es klasse, dass wir jetzt heute hier sind.
Unter uns. Ja. Vielen Dank, Martin. Detlef, du bist seit 1997 bei der Deutschen Missionsgemeinschaft, bei der DMG, und bist 1999 in die Türkei ausgereist. Du hast dort einen Bücherladen aufgebaut und über 7 Jahre geleitet. Nun bist du seit 2007 wieder in der Heimatzentrale DMG und im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du in die Mission gegangen bist?
Da bräuchte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, um darüber zu erzählen, detailliert. Aber um es auf einen Punkt zu bringen, ich weiß, dass Gott mich berufen hat. Ich habe mir das selber nicht ausgedacht, hatte ganz andere Pläne. Und so bin ich in der Mission und in der Missionsarbeit gelandet.
Und die gleiche Frage an dich wie Martin. Warum liegt dir das Thema so am Herzen?
Weil ich persönlich auch erlebt habe, Mann sein, das bedeutet, ich als Mann habe gewisse Stärken. Manche würden sagen, vielleicht auch, ich habe einen Dickkopf. Das würde vielleicht meine Frau manchmal vielleicht auch sagen. Ich habe auch gemerkt, ich habe Schwächen. Und es ist gut, wenn ich meine Schwächen und auch meine Stärken auch gerade vor Gott hinlege, sie bringe und dass er daraus etwas macht zu seiner Ehre.
Vielen Dank für eure Antworten. Wir freuen uns auf euren Vortrag.
Nach der Evangelisation war einer in der ersten Reihe. Er blieb sitzen bis zum Schluss. Ein alter Mann. John Piper sagt, er war zwischen 70 und 80. Und bei der Aussprache anschließend mit dem Evangelisten hat er seine Hände vors Gesicht gehalten, gesagt, ich möchte einen Anfang mit Jesus machen. Aber er sagte, I wasted it, my life. Ich habe mein Leben verspielt, ich habe es verdorben, ich habe es vergeigt. Und wenn das einer mit 70, 80 sagt und das Leben ist rum, dann ist das eine sehr, sehr tragische Bilanz. Klasse, dass dieser Mann noch zum Glauben an Jesus kam. Wir sind hier bei der JUMICO. JU steht für Jugend, wer immer sich dazu zählt. Wir beide auch, nicht wahr, Detlef? Auch mit schütterndem Haar und so. Ihr habt das Leben vor euch oder ihr steht mittendrin. Und als wir uns getroffen haben und zu überlegten, was wünschen wir uns denn für diese Session jetzt, für diese Stunde miteinander, Er sagt mir, es wäre unser Wunsch, und darum haben wir auch gebetet und beten wir, dass jeder eine Konkretion mitnimmt. Jeder einen Punkt, wo er sagt, und daran mache ich es fest. Und das nehme ich für mich mit. Und das will ich umsetzen. Und es wäre klasse, wenn ihr jetzt in dieser Zeit miteinander hier, wo wir Männer unter uns sind, eine Sache mitnehmt, was sagt, und da fange ich an. Und das setze ich um. Ich wünsche und wir bitten zu Gott, dass er durch seinen Geist das klar macht, was dran ist.
Und wir werden heute Mittag auch einige Personen aus der Bibel ein bisschen näher betrachten. In der Vorbereitung ist uns wichtig geworden, dass wir als Männer Vorbilder für andere sein können, aber dass wir auch selber Vorbilder brauchen. Und die Frage ist, was für ein Vorbild hast du eigentlich? Gibt es so ein männliches Vorbild, wonach du dich orientierst? Kennst du einen Mann aus der Bibel, der dir zum Vorbild geworden ist? Wenn jetzt jeder Jesus sagt, dann fände ich das natürlich wunderbar. Aber Martin und ich, wir haben uns auch Gedanken darüber gemacht und jeder von uns hat in seinem eigenen Leben festgestellt, ja, wir haben Vorbilder in der Bibel gefunden. Und für mich ist es eine Person, als er berufen wurde, ich denke, dieses Berufungserlebnis, das hat er sein ganzes Leben lang in Erinnerung, wie so das Öl über seine Kopfhaare floss und der alte Prophet Samuel ihn zum König gesalbt hat, ihn, den Hirtenjungen. David fasziniert mich schon seit meiner Kindheit. Ein Sänger, ein König, ein Mann, von dem gesagt wird, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und so ist mir David bis heute ein Vorbild in seinen Stärken und auch in seinen Schwächen. Auch, dass ich von David vieles lernen kann, gerade wenn es ums Thema Berufung geht. Wenn ich immer wieder jetzt heute Mittag über den Themenkomplex spreche, dann ist David so derjenige, der mir zum Vorbild ist. Ihr könnt euch das merken, Detlef wie David.
Ja, und Mose wie Martin. Den Mose habe ich entdeckt, als ich in der Missionsarbeit gewesen bin und dann auch selber Verantwortung hatte und gemerkt habe, was es für ein Unterschied ist, dann selber in der Schusslinie zu stehen, selber für Entscheidungen gerade stehen zu müssen, die vielleicht nicht populär sind, aber wo man den Eindruck hat, die sind richtig. Da habe ich von Mose viel gelernt. Und seitdem habe ich irgendwie so einen Bezug zu ihm bekommen. Ich habe dann in einem Bildband mal ein tolles Bild gefunden von einem Künstler aus der ehemaligen DDR. Mose liegt da vor diesem brennenden Dornbusch und betet zu Gott. Und dieses Bild, das habe ich mir hoch vergrößert, das hängt eigentlich ja jetzt schon jahrelang immer wieder in meinem Büro, in verschiedenen Büros, die ich in dieser Zeit auch hatte. Ich möchte einsteigen mit Mose, mit dem, wie es bei ihm angefangen hat, dieser Weg mit Gott. Und ich dachte, ja, wenn wir Männer so unter uns sind, ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, wie denken denn Frauen über uns so? Ich bin beschenkt mit einer tollen Frau und ich sagte, hey Tabea, das ist mein Thema. Ich habe ihr den Handzettel der Yumiko gezeigt und sagte, was denkst denn du so? Was ist für Männer das größte Handicap, wenn es ums Thema Mission geht? Sie hat nicht lange gefackelt und meinte nach kurzem Überlegen, Männer haben das Problem, dass sie doch gar nicht gehen. Es gehen doch viel mehr Frauen wie Männer. Wow, da hatte ich's. Zuerst habe ich mich etwas geärgert. Eigentlich wollte ich was ganz anderes hören. Aber so Beobachtungen nach 14 Jahren gemeinsamem Dienst in der Mission mit unserem Team, musste ich ehrlich sagen, ihre Antwort hat einen Kern Wahrheit. Das Problem der Männer ist, dass sie oft gar nicht gehen. Das heißt so viel, dass viel zu wenige gehen, die gehen könnten. Dass viel zu wenige gehen, die gehen sollten. Ich will mir hier kein Urteil erlauben über andere. Dazu habe ich weder die Einsicht noch das Recht. Aber es stimmt. Wenn wir Männer unser Ding planen, wie es vorher der Uli auch gesagt hat, zielorientiert, dann arrangieren wir alles um unseren Plan rum. So sind wir Männer manchmal. Und das ist unsere Stärke. Und deshalb werden wir gebraucht in dieser Welt. Und deshalb sind auch viele Männer in Führungspositionen. Aber es stimmt, wir planen unser Ding und das Reich Gottes muss so drumherum passen. Wenn ihr an einen neuen Ort geht, zur Ausbildung, zum Studium, zur Arbeit oder was auch immer, wenn ihr euch irgendwo einen Bauplatz kauft und ein Häusle reinstellt in irgendein Neubaugebiet, dann überlegt man doch als Mann zuerst, ja, gibt's vielleicht dort einen netten Hauskreis mit fitten Leuten und gibt's passende Gottesdienstzeiten, gibt's eine Gemeinde, die für mich passt? Aber wer überlegt denn so, Gott, wo ist's nötig, dass ich hingehe, weil dort nichts läuft? In der Regel arrangieren wir die Dinge um uns herum so, dass sie für uns passen. Mose ganz ähnlich. Für Mose hat Gottes Reich in seine Karriereplanung nicht groß reingepasst. Stimmt es, was gesagt wird, dass Männer verglichen mit Frauen eher geistlich oberflächlich wurzeln? Wenn wir so in unsere Gemeinden reinschauen. Stimmt es, dass Männer vor allem in den Teenagerjahren offen sind für Gottes ganz neue Wege? Aber wenn wir gereift sind und das Leben eingespult ist, für Veränderungen nur im äußersten Notfall offen sind? Wenn mal eine Karriere geplant ist und Einstiegschancen klar sind, dass wir dann nicht mehr umsatteln wollen und nur noch zögerlich beten, dein Wille geschehe? Stimmt das? Wenn das alles stimmt, dann passte Mose als Vorbild, wie Gott es doch ganz anders machte und machen kann. Gott begegnete Mose. Er trat ihm in den Weg. Es war nicht so, dass Mose auf eine Jumiko ging und wartete auf den Ruf vom Himmel. Er hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro und dann trat ihm Gott in den Weg. Und dann brannte da dieser feurige Dornbusch und er geht hin, interessiert wie er ist, Männer, Technik, fasziniert schon damals, Busch in der Wüste brennt, was ist da los, das muss ich mir anschauen. Er geht hin, er hört die Stimme Gottes und Gott trifft ihn und sagt, hey Mose, zieh deine Schuhe aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Mose zieht deine Schuhe aus und begegnet Gott. Und auf diesem Bild, das bei mir im Büro hängt, da hat er sich hingeworfen vor diesen Dornbusch, die Hände über dem Kopf gefaltet und Gott redet mit ihm. Der lebendige Gott tritt ihm in den Weg. Und jetzt sagt Gott, ich will dich haben. Ich brauche dich für eine ganz bestimmte Aufgabe. Genau dich. Genau dich mit deiner versauten Karriere. Genau dich mit deinem Mord. Genau dich mit deinem Asylstatus dort in Midian. Er war kein rechtmäßiger Bürger dort. Aufgewachsen als Sohn einer ägyptischen Prinzessin. Aufgewachsen am Hofstaat des Pharao. Und jetzt gescheitert als Schafhirte. Versteckt. In der Hoffnung, dass ihn niemand findet. Der Mörder aus Ägypten. Dort eine Frau des Landes geheiratet, dass er ein Visum kriegt, wie das manche heute auch machen. Ja, Mose war nicht dumm. Und der hat es schon lange geblickt, wie man die Dinge machen kann. Aber der Mose freut sich jetzt nicht. Der Mose ist nicht begeistert über Gottes Reden. Der Mose hat Angst. Der Mose ist verunsichert. Männer werden leicht verunsichert, wenn alles anders kommt, wie wir es denken. Das trifft vielleicht nicht nur für Männer so zu, aber heute sind wir ja nun mal Männer unter uns und deshalb sage ich das für uns hier. Wir lesen hier in 2. Mose 3 und 4, müsst ihr euch mal durchschauen, 2 Kapitel lang Moses Ausreden gegenüber Gott. Und zum Schluss sagt er irgendwann, Herr, sende, wen du senden willst. Wow, mutiger Satz. Exodus 4, Vers 13. Und diese ganzen Argumente zeigen, ich bin ein schlechter Redner. In der bengalischen Bibel hat William Carey übersetzt, Mose stotterte. Vielleicht hat es ja gestimmt. Er hatte Sorge, er konnte sich das alles nicht recht kalkulieren. Das war zu unsicher, das war zu nebulös, das war zu komisch. Er war verheiratet, er hatte einen Sohn. Da marschiert man nicht einfach ins Blaue hinein. Und er sagt das alles Gott. Und Gott bleibt dran. Und er sagt, ich will dich. Ich will dich. Genauso steht es in der Bibel. Ich weiß nicht, wie ihr das seht mit der Wegführung Gottes in eurem Leben. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn was ganz anderes dran wäre für euch heute. Oder übermorgen. So komplett raus und was ganz anderes. Ob da nicht die Sorge käme, die Angst vor dem Scheitern, vielleicht wieder scheitern, die Angst vor den eigenen Grenzen, die Angst vielleicht vor der totalen Abhängigkeit Gottes, wenn man dann nichts mehr in den Händen hat. Vielleicht hatte Mose auch Angst vor seiner eigenen Frau, vor seiner Frau Zipora. Vielleicht dachte er, die lacht nicht aus. Hat er vielleicht Angst gehabt, Leute zu enttäuschen, die das nicht nachvollziehen können. Angst vor den Schwiegereltern, Angst vor Gottes Wegen und vielleicht vor Gott selber. Wie dem auch sei, was wir hier lernen können, ist, dass eine neue Wegführung und eine Berufung in einen neuen Weg immer aus der Begegnung mit Gott heraus geschieht. Und dann ist es echt. Detlef, du hast uns deine Story nicht erzählt. Aber da, wo uns Gott begegnet, da, wo er uns in den Weg tritt und da, wo er uns wachrüttelt, auch wenn es uns nicht passt, in dieser Begegnung, da wird der Boden, auf dem wir stehen, heiliges Land. Und dann redet Gott. Und dann offenbart er sich. Auch mir trat Gott in den Weg. Ich habe nicht geplant, Missionar zu werden. Ich sollte ursprünglich den Familienbetrieb meiner Eltern übernehmen. 8 Kilometer Luftlinien von hier. Und Gott trat mir in den Weg. Und wisst ihr, wo es gut wurde? Ab da, wo ich Gott reden ließ. Ab da, wo ich sagte, Herr, wenn das von dir aus dran ist, dann sortierst du auch aus. Ab da, wo ich mich drauf einließ. Es war nicht dieses besondere Erlebnis, das mich dahin brachte, wo ich heute bin. Es war der Gott, der redete. Und ich kann euch nur raten, betet, dass Gott euch in den Weg tritt. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Auch wenn diese Begegnung dein Leben auf den Kopf stellt. Deine Pläne für dich und für deine Freundin oder für deine Familie auf den Kopf stellt. Wenn Gott dich umkrempelt, dann hat er etwas vor mit dir. Zu seiner Ehre. Vielleicht ganz anders, aber in seinem Sinn. Ich frage euch, kann uns was Besseres passieren, als dass Gott uns in den Weg tritt und uns seine Wege zeigt? Das muss nicht immer Ausland sein. Das kann auch im eigenen Land sein. Aber es kann auch Ausland sein. Und dann, ich bin in diesem Jahr, waren es 23 Jahre, verheiratet. Ich weiß, dass es bei einem guten Teil der Männer nicht in die Mission gehen kann, nicht in eine größere Gemeindeaktivität gehen kann, weil sich Mann und Frau nicht einig sind, beziehungsweise weil ein Ehepartner nicht will. Das erste ist Berufung und Unsicherheit. Das macht uns Menschen zu schaffen, da haben wir ein großes Fragezeichen. Aber wir können Gott darum bitten, dass er uns in den Weg tritt und dass er zu uns redet und zeigt, was dran ist. Ich rate euch, tut es. Und das zweite, Ehe, ein Thema für uns Männer, dass wir uns einig sind mit dem, wo wir zusammen sind, mit der Partnerin, dass wir sagen, Herr, und mit der möchte ich deinen Weg gehen. Ich erinnere mich gut an den ersten Spaziergang mit meiner Frau. Meine Güte, mir wird es jetzt doch ganz anders. Ich glaube, ich habe vergissmeinnicht im Handschuhfach meines Käfers gehabt und ihr die überreicht. Ich habe ihr natürlich gesagt, wie toll ich sie finde und wie fasziniert ich von ihr bin. Aber ich habe ihr auch gesagt, du, ich möchte, dass Jesus Nummer eins ist. Und wie es jetzt aussieht, geht mein Weg in die Mission nach Bangladesch. War dann alles nicht mehr so romantisch. In der Nazizeit wurden die Pfarrer der bekennenden Kirche schikaniert. Um sie einzuschüchtern, hat man sie immer wieder versetzt an unattraktive Orte des Landes und laufend auf Tour geschickt. Kaum ein Jahr dort, dann wurden sie wieder versetzt. Und besonders die Frauen hat da die Hauptlast dieser Umzieherei getroffen. Packen, auspacken, Kinder einschulen, trösten, neu anfangen. Und das geflügelte Wort unter der evangelischen Pfarrerschaft während des Dritten Reiches in unserem Land war: Und Sarah zog mit. Steht nichts in der Bibel, aber es war klar, die Sarah des Abrahams, die zog mit. Und wir wissen bei Mose relativ wenig zum Thema Ehe, aber wer genau in die Bibel hineinschaut, erkennt doch ein paar interessante Sätze. Zum Beispiel 2. Mose 4, Vers 20. Nach dieser ganzen Berufungsgeschichte, noch im Berufungskapitel 4, heißt es, so nahm Mose seine Frau und seinen Sohn und setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägypten. Meine Güte, was für ein kleiner Tragweitersatz. Und zog wieder nach Ägypten mit seiner Frau Zipora und mit seinem Sohn. Der ging und die Zipora zog mit. Wer von euch noch nicht gebunden ist, wer noch frei ist in Sachen Entscheidung für eine Beziehung zu einem Mädchen, dem rate ich, such dir eine Frau aus, die dich lieb hat. Such dir eine Frau aus, die gut kochen kann. Aber such dir auch eine Frau aus, deren Jesus-Sache von Herzen am Herzen liegt. Das Priorität 1 ist, ja, genau, das war die Zustimmung. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und dann wird's gut. Denn da werden die Schienen gelegt, wo später mal euer Ehezug drauf dampft. Da fährt er drauf, das, was ihr miteinander ausmacht. Da, wo eure Werte liegen. Da, wo auch sie Prioritäten setzt. Und wenn klar ist, wenn Gott uns wohin führt, dann gehen wir hin. Und wenn klar ist, er hat die Priorität 1 in Finanzen, in Entscheidungen der Geografie, der Berufskarriere, egal was, dann wird's gut und dann wird's spannend. Ich finde es schade, wenn das Thema Mission und ein ganzes Leben für Jesus nicht umsetzbar ist, weil der Ehepartner nicht will. Es kann genauso am Mann liegen. Aber heute reden wir Männer unter uns und ich gehe davon aus, dass ihr das wollt, dieses Thema Nummer 1 richtig zu beantworten. Nach der Bekehrung, steiler Satz habe ich hier formuliert, nach der Bekehrung ist die Wahl der Frau die wichtigste Entscheidung im Leben eines Mannes. Die Tragweite dieser Entscheidung ist weit größer als die der Berufswahl. Ehepartner multiplizieren sich gegenseitig. Das ist so. Und dann ist die Frage, ob hier 0, irgendwas vorm da steht und du wirst halbiert und kleiner oder sie, oder ob eine richtige Zahl da steht und da wächst was miteinander. Die Entscheidung liegt bei uns. Und ich wünsche euch, wer es noch vor sich hat, nehmt es ernst und bezieht Gott ganz, ganz eng mit ein, dass ihr jemand habt, der die Sicht für die Berufung für Jesus komplett und elementar teilt.
Und wenn ihr noch nicht gebunden seid, wenn ihr vielleicht auch noch nicht befreundet seid, dann fang doch heute an, für deine zukünftige Frau zu beten. Gott kennt sie ja. Fang doch heute schon an, dass Gott ihr einen schönen Tag schenkt. Ich bin überzeugt, dass Gott nicht nur Menschen, nicht nur Mann und Frau zusammenfügt, sondern dass er auch Mann und Frau zusammenführt. Die Berufung, dass Gott mich berufen hat, war die eine Sache. Das war vor allem auch die Berufungsgeschichte des Mose, die mich angesprochen hat. Ich hätte mir das nie vorstellen können, wenn mir jemand damals gesagt hätte, ich hatte ganz andere Berufspläne, Detlef, du wirst eines Tages predigen, hätte ich mir nicht ausmalen können. Wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst das auf Englisch tun, undenkbar, mit der einzigen 6 in Englisch, die ich damals hatte. Wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst das in der Türkei tun und auch noch mit einer Frau, die aus einer deutsch-türkischen Familie kommt, ich hätte es mir nicht vorstellen können. Aber so sind Gottes Pläne. Und David hat sich sicherlich auch nicht Gedanken drüber gemacht oder das ausgemalt, dass er eines Tages als Hirtenjunge nicht nur König sein wird, sondern ja, dass er gleich ja ein Stück weit auch in so einem ganzen Harem gleich eine Vielzahl an Frauen auch erlebt hat, mit der ganzen Tragik natürlich auch. Ehe will gelebt werden. Ich erinnere mich noch an unsere Traupredigt, die damals unser Pastor gehalten hat. Und er hat zu uns gesagt, meine Frau heißt Bianca, Detlef und Bianca, ihr fahrt jetzt nicht in den sicheren Hafen der Ehe hinein, sondern jetzt geht's erst richtig los. Jetzt wird das Boot der Ehe auf die offene See geschickt. Und jetzt wird's stürmisch. Für uns beide war nach einer Zeit klar, dass wir in die Türkei gehen werden, dass Gott uns in dieses Land gerufen hat, auch wenn ich mir das vorher nie vorstellen konnte. Und wir haben viel, auch schon in der Zeit unserer Freundschaft, gebetet, miteinander gebetet und vor allem füreinander gebetet, also für andere. Und wir haben unsere Gebetszeit, unsere stille Zeit gehabt gemeinsam. Und irgendwann ist uns dann während eines Ehekurses, den wir mit zwei anderen Ehepaaren in der Türkei gemacht haben, mit einem koreanischen und einem amerikanischen Ehepaar, da ist uns bewusst geworden, wir beten jeden Abend, bevor wir zu Bett gehen, beten wir nochmal miteinander. Das ist für uns ganz wichtig. Da können wir auch alles ablegen, was uns vielleicht auch den Tag über genervt hat, vielleicht auch im anderen mal gereizt hat. Aber wenn man dann abends nochmal zusammen betet, das ist auch eine Möglichkeit, auch Vergebung untereinander auch zuzusprechen. Aber uns ist durch diesen Ehekurs bewusst geworden, wir beten viel für andere, aber wenn wir gemeinsam beten, dann beten wir nicht für den anderen. Und so haben wir auch bewusst einander begonnen, auch den anderen auch im Gebet zu segnen. Ehe will gelebt werden. Was ist eigentlich das Bedürfnis meiner Frau? Diese Frage habe ich mir gestellt. Und da sind so drei Punkte, die uns bei diesem Ehekurs damals, den wir gehabt haben, wichtig geworden. Was ist so das Bedürfnis meiner Frau? Kenne ich das? Ich bin dazu da, auch dieses Bedürfnis bei ihr auch zu stillen und zu erfüllen. Das zweite ist aber auch, weiß ich um meine eigenen Bedürfnisse? Was macht mich glücklich? Was stillt auch meine Bedürfnisse? Und was befriedigt sie? Und kennt auch meine Frau auch diese Bedürfnisse? Und da ist es wichtig, miteinander zu reden. Und das Dritte, und das ist uns auch ganz wichtig, und ich denke, das betrifft uns Männer hier, das ist der Bereich der Sexualität. Die schönste Gabe, die Gott Mann und Frau füreinander gegeben hat. Und diese Gabe der Sexualität soll in Entfaltung gebracht werden. Jetzt würde ich mal bitten, wer von euch ist denn verheiratet? Mal die Hand hoch. Wer ist noch Single? Ja, ist wohl eher die Mehrzahl. Ich denke, wir als Männer haben in unseren unterschiedlichen Phasen, ob vor oder nach der Ehe, auch mit der Sexualität, auch als Versuchung, auch da auch mit zu kämpfen. Und diejenigen, die unter euch noch nicht verheiratet sind, die denken vielleicht, naja, wenn ich dann verheiratet bin, dann ist der Bereich Versuchung und Sexualität, das ist dann vorbei. Mitnichten. David ist uns da, denke ich, ein gutes Beispiel. Dass Gott uns die Sexualität als Gabe füreinander geschenkt ist, ist das eine. Aber dass der Feind, der Satan, versucht, diese wertvollste Gabe versucht, um zu zerstören. Bei David ist das in der Tragik des Ehebruchs geendet und einem Mord. Jesus sagt schon, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon Ehebruch in seinem Herzen begangen. Wer von uns Männern kann sich da freisprechen von Schuld? Ich kann es nicht. Auch da bin ich schuldig geworden. Und auch der Bereich der Pornografie, auch gerade Internet, große Gefahren. In der Tankstelle ist es vielleicht nur ein Wimpernschlag, der Blick zu der Auslage der Zeitschriften, im Internet vielleicht nur ein Mausklick weit entfernt. Die Sünde arbeitet immer nach dem Motto, have fun now, pay later. Hab Spaß jetzt, aber bezahle später. David hat das in tragischer Weise erlebt. Und auch ich muss bekennen, dass ich oft zu lange im Internet gesurft bin und Seiten aufgesucht habe, die nicht gut waren. Aber, und das ist für mich der größte Grund der Befreiung, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das Internet kennt keine Vergebung. Aber Gott kennt Vergebung. Und Gott ist ein Gott der Gnade. Ich persönlich habe das erlebt. Ich bin zu einem Seelsorger gegangen, habe Dinge angesprochen, die mich belastet haben. Und ich kann euch sagen, ich bin befreit aus diesem Gespräch herausgegangen. Was war das für eine Befreiung? Und das wünsche ich auch euch, die ihr vielleicht auch damit zu kämpfen habt, dass ihr das in Anspruch nehmt. Es gibt manche Hilfen. Wir zum Beispiel haben bei uns den Computer jetzt einfach im Esszimmer stehen. Da können wir gegenseitig auch ein Stück weit sehen, wo der andere gerade vielleicht auch sich im Internet befindet. Auch bei den Kindern ist das eine große Hilfe. Denn wir wollen ja auch da auch Vorbild sein. Vergebung in Anspruch zu nehmen, da haben wir die Möglichkeit, mit Gott zu reden, dass er uns vergibt. Aber es wird uns auch gesagt, bekennt einander eure Sünden, gerade im Miteinander. Vielleicht auch in einer Zweierschaft, die ihr mit einem Freund auch lebt, auch solche Dinge anzusprechen.
Danke, Detlef, für deine sehr offenen Worte. Ich bin deshalb gerne Missionar und in der Mission tätig, weil wir genau das weiterzugeben haben, was Detlef eben sagte. Es gibt Vergebung, die Dinge wieder richtig gut werden lässt. Die Dinge wieder richtig heil werden lässt. Und manchmal muss man mit den Narben leben, von alten Wunden, aber Gott lässt es wieder gut werden. Er rechnet nicht auf. Und es ist eine geniale Botschaft, die wir anderen weiterzugeben haben. Eine große Gefahr ist, Bild gesprochen, dass wir selber unterwegs sind im Rettungswagen, dass wir selber die Notärzte und die Rettungssanitäter sind, dass wir selber mit Blaulicht zu den Unfallstellen und Brennpunkten dieser Welt fahren, uns dort einsetzen, uns dort verausgaben als Notfallhelfer und dass wir selber für uns diesen Verbandskasten nicht wissen anzuwenden oder wissen, aber es nicht tun. Das ist einmal die Sache Vergebung, dass man einfach drüber gleichert, dass man kaschiert, dass man furniert und dass keiner richtig sieht, was drunter alles vermischt ist. Und wir sind da gut, wir Männer sind gut drin. Grönemeyer in seinem Lied Männer singt, Männer lügen am Telefon. Jawohl, das können wir. Wir sind gut. Und wenn ich mich so vergleiche mit meiner Frau, ich bin da geschickter, irgendwie eine Fassade aufzubauen wie sie. Leider geschickter. Und nun, Männer in der Mission, Männer in Leitungsverantwortung, das ist der Platz, wo Gott euch haben will, wo Gott uns haben will. Er hat uns eine ganz große Gabe der Verantwortung anvertraut. Und ich möchte ja, dass wir sie wahrnehmen und nicht aus Bequemlichkeit vernachlässigen, auch nicht aus Feigheit oder auch nicht, weil wir irgendwas anderes tun möchten und mehr Fun haben wollen. Wie war es bei Mose? Meine Güte, ich sage euch, der hat ja einen ganz schweren Start gehabt. Da kommt dieser alte Mann, 80-jährig, und sagt, ich bin der Führer des Volkes. Der, der jetzt besser in Rente geht. Und da lässt er sein Leben nochmal umschreiben von Gott als alter Mann. Da habe ich keine Ausflüchte, wenn Gott bei mir nochmal was umschreibt mit 49. Keiner von uns. Und dann geht er zu den Leuten, die ihn kennen, und die sagen, was machst denn du hier, mach bloß, dass du fortkommst. Du wirst doch hier steckbrieflich gesucht. Und zu diesen Leuten muss er gehen, die ihn kennen mit seinem ganzen Versagen. Was hält ein Mann hier, was hält ein Mann da in der Mission, wenn er auf sein eigenes Leben schaut und auf das, was er auch an Mist gebaut hat? Da ist nicht mehr dieser eine Bibelvers oder dieses Losungswort an der Jumiko. Ja, das hängt bei mir auch im Büro. Das geht genauso mit mir in alle Stationen, wie auch das Bild des Mose vor dem brennenden Dornbusch. Wir brauchen das, so Bibelverse, die mal eingeschlagen haben, die wegweisend waren, die so Marksteine sind im Leben. Aber das genügt ja nicht. Es geht ja weiter. Wir können ja nicht nach hinten orientiert leben. Was war es bei Mose? Was hat ihn gehalten? Mose, er hat mit Gott geredet, wie wir es von wenig anderen Gottesmännern wissen. Von Mose wird berichtet, dass er in die Stiftshütte ging und gebetet hat. Und wenn er rauskam, dann hat sein Gesicht gescheint, gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Das hatte eine physische Auswirkung auf ihn, dass er so lange mit Gott geredet hat. Und ein Missionar hat mir mal gesagt, seine Kinder fragen ihn manchmal, Papa, hast du die Abrechnung gemacht für die Teamkasse oder hast du dich auf eine Predigt vorbereitet? Und er sagte, wenn ich sagte, ich habe mich auf eine Predigt vorbereitet, dann haben sie mit mir geredet. Und wenn ich gesagt habe, ich habe die Kassenabrechnung gemacht, dann haben sie schnell das Weite gesucht. Wenn wir aus der Begegnung mit Gott kommen, dann wird es unsere Mitmenschen nicht abstoßen. Dann wird es etwas Einladendes haben, etwas Gütiges, Barmherziges. Dann wird Gott auch in uns reflektiert. Und bei Mose war diese Tankstelle Teil seiner Leiterschaft, Teil seines Dienstes. Gebet und Gottes Wort. Lage, Ladestation und Lagebesprechung. Von Mose wird gesagt, dass Gott mit ihm geredet hat wie mit einem Freund. 2. Mose 33, 7 bis 11. Und wenn wir jetzt sagen, er ist der Held, wer sind wir? Wer ist der Martin? Wer ist der Detlef? Verglichen mit diesen Gottesmännern. Leute, dann müssen wir unsere Bibel lesen. Was sagt Jesus im Neuen Testament? Ihr seid meine Freunde. Jesus sagt, ich komme zu euch durch seinen Heiligen Geist. Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Jesus möchte das genauso für uns. Und wir Männer, ja, ich glaube, das kann ich sagen. Das kann ich verallgemeinern. Wir haben eine Tendenz, uns sofort in die Arbeit zu stürzen, natürlich in die gute und in die fromme Arbeit, anstatt Zeit mit Gott zu verbringen. War ich froh, dass mir meine Frau manchmal sagte, du, das hat keinen Wert. Du springst wieder ins Geschäft rein, natürlich ins fromme Geschäft. Also ich sagte, wo sprichst du die ganzen Dinge mit Gott durch? Und dann hat sie manchmal ihre Arbeit aus den Händen gelegt und gesagt, komm, wir setzen uns hin und beten wir zusammen. Versteht ihr, so eine Frau brauche ich. So eine Frau braucht ihr. Wir brauchen solche Kaliber, wir müssen uns hier ergänzen. Wir Männer, wir sind die Macher. Wir wollen was leisten, wir wollen was schaffen. Wir wollen was produzieren. Wir wollen, dass man sieht, hey, gut gemacht. Und das ist auch klasse, das hat Gott in uns hineingelegt. Aber wir tendieren dazu, die Ladestation und die Lagebesprechung zu vernachlässigen. Mose hat daraus gelebt. Da war trotzdem Versagen in seinem Leben. Ich habe es verglichen mit meinem tollen iPhone. Habe auch so ein Ding, zwar nur G3, noch nicht G4. Aber was wird mir das Ding nützen ohne Ladekabel? Was wird es mir denn nützen? Das wäre Statussymbol und sonst nichts. Was nützt uns unsere Berufung? Was nützt uns unser Weg im Glauben, wenn wir diese Beziehung zu Gott nicht haben? Da wird die Hardware isoliert und wir können es nicht mehr gebrauchen. Eine große Gefahr, eine Versuchung, aber Lagebesprechung beim Chef, er hat immer offen für uns.
Und David war ein Mann des Gebetes, ein Mann, der sich an Gottes Wort orientiert hat und der auch um seine Stärken auch wusste. Und er hat sie an richtiger Stelle eingesetzt. Er wusste auch um seine Gaben. Denkt mal an die Geschichte von Goliath. David kam im Namen des Herrn und trat dem Goliath gegenüber. Aber David wusste in dem Moment, da ist jetzt nicht Harfe spielen angesagt, sondern da muss ich die Steinschleuder nehmen. Zu wissen, was in der richtigen Zeit dran ist. Das können wir aber nur hören von Gott her. Weil sonst versuchen wir, unser eigenes Ding zu machen. Dann wollen wir als Männer groß dastehen. Und manchmal ist es auch gut, dass Gott uns auch unsere Schwachheit vor Augen stellt. Wo wir wissen, ja, da sind wir schwach. Vielleicht gibt es auch unter euch junge Männer, die sich schwach fühlen. Ich habe mich auch lange Zeit unfähig gesehen für die Mission, weil ich von Geburt an eine Krankheit hatte und habe. Und ich dachte immer, damit kann Gott mich nicht gebrauchen. Aber ich weiß es noch wie heute, vor über 20 Jahren, auf einer riesigen Missionskonferenz in Holland, da haben wir eine Gebetsnacht gehabt. Und da hat der Leiter, der Gründer von OM damals, George Werber, gesagt, und jetzt wollen wir beten für all diejenigen, die meinen, dass eine Krankheit für sie ein Hinderungsgrund ist, in eine Mission zu gehen. Und da habe ich das benannt. Da wurde für mich gebetet. Ich bin nicht seitdem geheilt von der Krankheit, aber die Krankheit war nicht mehr ein Hinderungsgrund. Und diese Krankheit ist so selten, dass ich bisher keinem Menschen begegnet bin, der die gleiche Krankheit hat. Gott hat es aber geschenkt. Einer Person bin ich begegnet. Das war dann in der Türkei. Sohn eines Pastors. 3 Jahre, machte genau die gleiche Krankheit durch, die OPs, was alles anstand. Und diesem Ehepaar konnte ich eine große Ermutigung sein, als sie mich da so mit doch recht gesund aussehendem jungen Mann da gesehen haben. Es gibt Zeiten, wo wir uns schwach fühlen, wo wir schwach sind. Paulus hat das auch erlebt, aber Gott möchte auch das besonders gebrauchen. Er möchte, dass wir Mut haben. Dass wir den Mut haben, nach vorne zu gehen. Ich denke, das ist das, was wir als Männer vor allem brauchen. Von uns aus sagen wir sind stark. Aber wir brauchen, wenn es um Mission geht, um das Evangelium zu verkündigen, brauchen wir vor allem Mut. Angst kann uns lähmen. Ich habe das selber erlebt, die ersten Jahre in der Türkei. Ich habe Angst gehabt, auf Menschen zuzugehen. Und gerade in der islamischen Welt ist es so. Und wir hatten auch eine Konferenz nur mit Männern. Und da hat einer der Missionare gesagt, er hat den Eindruck, dass hier wir Männer gelähmt sind durch Angst. Und dann haben wir das bekannt. 1/3 der Männer sind nach vorne gegangen. Und auch ich stand da vorne. Das war eine Befreiung. Und ich habe mich seitdem nicht wiedererkannt, was Gott dann oder wie Gott mich dann auch gebraucht hat. Er hat mir einen Mut geschenkt, den ich von mir aus nicht habe. Deswegen bete ich auch immer wieder, gerade für Männer, die in der islamischen Welt sind, dass sie den Mut haben, ihr Mann sein, zu leben, aber vor allem Zeuge auch von Jesus und für Jesus zu sein.
Als wir überlegt haben, weshalb scheitern Männer auch in der Mission, ja, da kamen wir auf Dinge, die wir eben schon genannt haben. Aber eine Sache ist auch, dass oft unsere Stärke, wenn sie unkontrolliert ist, zur Schwäche wird. Und ich glaube, auch das kann man verallgemeinern. Jede unkontrollierte Stärke wird zur Schwäche, kann zur Schwäche werden. Und es ist deshalb sehr wichtig, dass wir uns selber gut kennen und dass wir knochenehrlich sind zu uns selber und vor Gott. Was ganz klar eine Stärke ist das Land, in dem die meisten von uns aufgewachsen sind. Ein Land mit großem Reichtum. Habe jetzt gelesen, wenn du eine Kreditkarte besitzt, gehörst du zu den 8% der reichsten Menschen dieser Erde. Unser Reichtum. Wahrscheinlich klasse, wenn man irgendwo in die Mission geht und man kann sagen, gut, wir finanzieren hier dieses Projekt und der Uli hat uns das vorher erzählt, das weckt Erwartungen. Da sagen andere, ja gut, dann bring was von deinem Reichtum, dann teil ihn. Und das stinkt uns dann manchmal, wenn das relativ fordernd kommt und einklagend. Aber ja, wir haben das. Wir haben eine super Bildung. Wir müssen einen minimalen Bruchteil für das von dem zahlen, was andere für die Bildung zahlen, die wir hier im Raum genossen haben. Einen minimalen Bruchteil zahlen wir von dem, was andere dieser Welt zahlen. Andere unserer Zeitgenossen, andere Männer, die jetzt in Afrika oder in Asien sitzen. Wir sind top ausgebildet. Und das ist genial. Wir sind zielorientiert. Wir können zielorientiert denken und planen. Wir haben Management drauf. Haben viele Kulturen so nicht. Aber wisst ihr, was dann geschehen kann? Aus dem Gefühl, der Überlegenheit wird leicht eine Einstellung der Überlegenheit. Und das ist Gift. Aus dem Gefühl der Überlegenheit, ich bin ja super ausgebildet, habe die Abschlüsse, habe einen tollen Pass, komme in alle Länder dieser Erde, zu Hause Freunde, die beten für mich, die geben, mir geht's relativ gut, meine Güte. Wir kriegen Dinge gebacken in Deutschland, da sollen die anderen sich mal eine Scheibe abschneiden. Aus dem Gefühl der Überlegenheit wird leicht eine Einstellung der Überlegenheit. Und das bewirkt Verachtung, das bewirkt Stolz, das bewirkt Herunterschauen, das bewirkt Hochmut und nicht Demut. Und es ist leider so, dass dann einheimische Gemeinden sagen, der Missionar soll nicht mehr kommen. Das gibt es. Ob das dann immer so gerechtfertigt ist, ist eine Frage. Aber es ist eine Gefahr für uns, dass wir hochmütig sind. Und dass wir unsere Erfahrung und unser Wissen und das Denken, wie die Dinge anzugehen sind, über die anderen stellen und wir achten den anderen nicht mehr höher als uns selbst. Da ist wenig Wertschätzung für die andere Kultur da. Auch wenn sie total anders ist und überhaupt nicht zielorientiert, sondern rein beziehungs- oder erlebnisorientiert. Und wir fällen die Entscheidungen. Und dann scheitern viele. Die sagen dort nie wieder hin. Also ehrlich sein zu sich selber und demütig zu bleiben im Sinne Jesu, um Brückenbauer zu sein, der nicht elitär ist, sondern in dienender Leiterschaft vorangeht. Solche Leute braucht unsere Welt.
Als ich in der Türkei war und das schlimme Erdbeben passierte, dann war ich eine Woche im Erdbebengebiet und habe nur die Klos geputzt, eine Woche lang. Als im Buchladen unser Chef die Räume geputzt hat, dann war er auch da ein Vorbild des Dienens. Wir Männer brauchen Gottes Gnade. Wir sind aber auch beauftragt, Gottes Gnade weiterzugeben. Dazu hat er uns berufen. Und das bedeutet, dass wir anderen dienen. Und wir wollen jetzt eine kurze Zeit der Stille haben, wo Martin und auch ich dann auch für euch beten werden und werden dann noch abschließen mit Bibelstellen, die wir euch Männern auch vorlesen wollen.
Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jetzt da bist. Und dass du uns siehst und dass du da bist, um uns zu begegnen, um mit uns zu kommunizieren, um uns zu stärken, um uns auszurichten auf dich. Danke für die Männer in der Bibel, danke für das offene Berichten in der Bibel, auch über die Dinge, die so total schiefgelaufen sind wie bei David und bei Mose. Danke, dass wir offen zu dir kommen dürfen. Und das wollen wir jetzt tun. Offen, Herr, dir unsere leeren Hände hinstrecken und dich bitten, dass du sie füllst und dass du sie führst. Und ich bitte, Herr Jesus Christus, der du dafür gestorben bist, dass du sie reinigst. Du weißt, wie viel Schmutz dran klebt. Du weißt, welchen Schrott wir oft machen. Herr Jesus, wir kommen zu dir, zum Heiligen, die gerne an deiner Heiligkeit teilhaben möchten. Wir kommen zu dir, bekennen dir unsere Schuld, sagen dir, dass uns leid tut und sagen dir, bitte vergib's, nimm's weg. Und das, was blutrot ist, mach weiß wie Schnee.
Und danke, Herr Jesus, dass du uns gebrauchen willst mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Und dass du schon Werke vorbereitet hast für uns und dass wir in diesen Werken, die du vorbereitet hast, darin gehen und wandeln. Darum bitten wir dich. Und wir bitten dich, dass wir in der Vollmacht leben und dass wir diese Vollmacht dann haben, wenn dein guter Geist volle Macht über unser Leben hat. Amen. David hat viele Psalmen geschrieben, gesungen, und aus einem möchte ich euch drei Verse vorlesen. Psalm 51, Vers 12 bis 14. Psalm 51, 12 bis 14. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus.
Das war im Psalm Davids, den uns Detlef eben las. Und wie könnte es anders sein? Im Psalm von Mose. Psalm 90. Psalm 90, ich möchte lesen ab Vers 14. Wer eine Bibel hat, darf es gerne aufschlagen, Psalm 90. Und bevor ich es lese, wollen wir euch bitten, schaut euch mal eure Hände an. 10 Finger haben die meisten. Und die Frage ist, was willst du mit diesen Händen tun? Was willst du gestalten? Da haben die einen richtig große Pranken. Meine sind eine Schuhnummer kleiner oder Handschuhnummer kleiner. Was willst du damit tun mit deinen Händen, die dir Gott gegeben hat? Dieser Wunsch am Anfang, den wir beide formulierten, für euch etwas mitzunehmen, eine Konkretion bei euer Leben. Ich lese Psalm 90, Vers 14. Fülle uns frühe mit deiner Gnade. So wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagtest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich. Jetzt kommt's. Und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wolltest du fördern.
Und jetzt schaut euch nochmal eure Hände an. Und Paulus sagt nun, so will ich nun, dass die Frauen beten. Nein, Paulus schreibt an Timotheus, so will ich nun, dass die Männer beten. Schau deine Hände an. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Gott segne euch.